Und als ich mich dann mehr angefangen habe, mit Israel zu beschäftigen, habe ich eben gemerkt, dass gleichgeschlechtliche Paare in Israel sehr viel Familienrecht haben, eigentlich mehr als da in der Schweiz damals. Genau, und das hat mich wirklich interessiert. Wie ist das? Wie ist das passiert? Wie sieht das aus?
Willkommen bei Zetnopod. Am Mikrofon Tanja Luchsinger und mir gegenüber in meinem Büro in Oerlikon Sibylle Lustenberger. Sibylle ist als Ethnologin tätig an der Uni Freiburg im Departement für Sozialwissenschaften. Sibylle, du bist mir aufgefallen an einem Event da an der Uni, wo dein Buch «Judentum in Bewegung» besprochen worden ist. Und dort habe ich schon gedacht, das ist unglaublich spannend, was du da forschst, was du herausgefunden hast. Und dort habe ich schon gedacht, ich würde mega gerne mehr wissen. Und heute habe ich das Vergnügen, dich für Zetnopod zu interviewen. Ich würde sagen, dann steigen wir doch gerade mal so ein. Was ist denn dein Forschungsthema? Vielleicht kannst du das für uns mal schnell umreißen.
Ja, hallo Tanja, es ist toll auch da zu sein. Genau, ich habe sehr lange zu gleichgeschlechtlicher Elternschaft in Israel geforscht. Judentum in Bewegung ist das Buch, das aus dieser Forschung herausgekommen ist. Und dort versuche ich die Frage von, wie sind die Möglichkeiten von gleichgeschlechtlichen Paaren in Israel entstanden, älter zu werden. Das ist etwas, das in Israel schon länger möglich ist. Gerade die 90er Jahre sind so ein Jahrzehnt gsi, wo auch die eher liberalen Kräfte in Israel an der Macht gsi sind, wo sie im Parlament viele Gesetze haben durchgebracht, wo Diskriminierung von LGBTQ+-Personen in unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft verbietet. Und im Zug von dem haben sie sich dann eben auch angefangen für Familienrecht einzusetzen. Zuerst 1995 oder 1996 über Samenspenden, vor allem für lesbische Paare. Also im Vergleich zur Schweiz. In der Schweiz ist der Zugang von lesbischen Frauen zur Samenspende jetzt mit der Ehe für alle gekommen, die vor einem Jahr eigentlich in Kraft getreten ist. Genau, Israel war von dem her wirklich recht früh gewesen. Genau, und eigentlich der letzte grosse Erfolg war gerade kürzlich, wo das oberste Gericht entschieden hat, dass gleichgeschlechtliche Paare eigentlich den gleichen Zugang zu Adoption von einem nicht verwandten Kind haben wie heterosexuelle Paare. Und genau, und jetzt haben sie wirklich eigentlich Zugang zu allen Möglichkeiten von Reproduktion. Und genau, und ich versuche das Phänomen und die Entwicklungen so ein bisschen in einen grösseren gesellschaftlichen und auch politischen, religiösen Kontext einzuordnen und versuche dabei auch aufzuzeigen und habe versucht herauszufinden, was für Verhandlungen und Fragen in diesem Phänomen auch auftauchen, halt eben gerade zum Beispiel darüber, welchen Stellenwert das Judentum in Israel hat.
Das klingt schon mal mega spannend, ein riesiges Feld. Vielleicht zuerst mal, wie ist es dann dazu gekommen, dass du genau das Thema erforscht hast? Was hat dich motiviert?
Also ich habe schon wirklich sehr früh mit dem angefangen. Ich habe schon meine Lizenziatsarbeit damals noch zum Thema lesbische Mutterschaft in Israel gemacht. Das war vor über 10 Jahren gewesen. Und zum Thema bin ich gekommen, während meinem Studium, das war gerade so ein bisschen Zeit vor der zweiten Intifada gewesen. Wir haben viel über den Israel-Palästina-Konflikt gehört und auch diskutiert als Studierende. Und irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, ich würde gerne einfach auch noch mehr über das Leben von Menschen in Israel wissen, auch über das Leben, das nicht unbedingt mit dem Konflikt zu tun hat. Weil eigentlich sind für mich die Menschen nicht wirklich fassbar. Und ich habe mir wie das Gefühl gehabt, ja, die Menschen sind ja viel mehr als einfach jüdische Israeli oder Palästinenserinnen. Die haben doch sicher auch noch andere Themen, die sie beschäftigen und andere Facetten von ihrer Identität. Und genau, und das hat mich interessiert. Und als ich also halt mich dann mehr angefangen habe, mit Israel zu beschäftigen, habe ich eben gemerkt, dass gleichgeschlechtliche Paare in Israel sehr viel Familienrecht haben, eigentlich mehr als da in der Schweiz dazumals. Und genau, und das hat mich wirklich interessiert. Wie ist das? Wie ist das passiert? Wie sieht das aus?
Ich glaube, es wäre spannend, jetzt ein bisschen mehr ins Feld hineinschauen, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, was du in deiner Forschungszeit dort so gemacht hast. Wie sieht ein typischer Tag für dich im Feld so ungefähr aus oder hat ausgesehen?
Genau, also das ist jetzt auch schon ein Zeitchen her. Also ich bin schlussendlich zweimal in Israel gewesen. Zuerst für das Doktorat zwischen 2009 und 2012. Also bin schlussendlich 3 Jahre dort geblieben. Und dann bin ich nach dem Abschluss vom Doktorat nochmal für 3 Jahre nach Israel gegangen und bin im Sommer 2018 in die Schweiz zurückgekommen. Von dem her habe ich habe wirklich eigentlich recht lang in Israel gelebt und gerade vor allem während der Zeit vom Doktorat ist eigentlich mein Alltag und meine Forschung sind sehr fest vermischt gsi miteinander und ich habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe viele Interviews geführt. Das ist auch sehr interessant gsi für mich, eigentlich zu merken, dass eigentlich fast wenn immer ich mit jemandem über meine Forschung geredet habe, die Person gesagt hat, ah ja, ich kenne jemanden, ah ja, die Tochter geht in die Schule und hat dort eine Klassenkollegin mit 2 Müttern oder mein Bruder hat einen Kollegen und dem seine Schwester hat jetzt gerade ein Kind zusammen mit ihrer Partnerin bekommen. Und so bin ich eigentlich durch enorm viele verschiedene Kanäle zu meinen Interviewpartnerinnen gekommen und haben die dann oft bei ihnen daheim getroffen für sehr lange Interviews, wo man wirklich über eigentlich sehr viele Aspekte von ihrem Leben geredet haben. Also anfangs von Kindheit, das Coming Out, die Reaktionen von der Familie, Partnerschaften, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass sie ein Kind haben, was für Entscheidungen haben sie getroffen. Genau, und dann hat es in Israel eine recht aktive LGBTQ+-Community mit einem grossen Fokus auch auf das Thema von Elternschaft. Und bin dort oft auch an Veranstaltungen gegangen, habe teils auch geholfen, diese Veranstaltungen mitzuorganisieren und habe so auch besseren Einblick auch in die ganze Thematik und die verschiedenen Fragen, die da aufgeworfen werden, mitbekommen. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, Rabbis zu treffen und zu interviewen, um mit ihnen halt so über ihre Perspektiven auf gleichgeschlechtliche Elternschaft zu reden. Genau, und teils habe ich auch einfach einen Tag in der Bibliothek verbracht und habe dort juristische Texte oder Texte von Politikwissenschaftlerinnen zum Thema gleichgeschlechtliche Elternschaft gelesen.
Das klingt mega vielfältig, was du da alles gemacht hast und erlebt hast. Vielleicht so ein bisschen generell, was sind so ein bisschen die wichtigsten Einsichten, die du gewonnen hast durch deine Forschungsarbeit in Israel zu dem Thema?
Boah, das ist eine grosse Frage. Zum Judentum ist es für mich schon enorm interessant gewesen, zu sehen, inwiefern das Judentum eben eigentlich auch sehr viele verschiedene Facetten hat und in diesen Facetten auch eine unterschiedliche Rolle spielt für gleichgeschlechtliche Elternschaft. Also einerseits haben wir eben so das Thema vom jüdischen Recht, von den rabbinischen Vorstellungen, was das eine Familie ist im Judentum, wie das Reproduktion aussehen sollte im Judentum. wo eben dann sehr viel auch Opposition gegenüber gegen gleichgeschlechtliche Elternschaft daraus kommt. In Israel ist es so, dass das orthodoxe Judentum eigentlich eine staatlich sanktionierte Macht ist. Das orthodoxe Rabbinat hat Kontrollen über Ehe und Scheidung, also wer darf überhaupt heiraten, und damit haben sie eigentlich einen sehr grossen Einfluss ins Familienrecht. Und das orthodoxe Judentum ist nicht eine LGBTQ-plus-freundliche Religion. Das orthodoxe Judentum ist sehr heteronormativ, aber es gibt auch jüdische Strömungen wie das Reformjudentum, wo eigentlich schon seit 40 Jahren sehr LGBTQ-plus-freundlich ist, wo auch das Ordinariat von lesbische und schwule Rabbis schon länger unterstützt und wo auch gleichgeschlechtliche Hochzeiten durchführen und von dem her überhaupt kein Problem damit haben. Also von dem her, das Judentum ist da wirklich sehr heterogen. Aber in Israel sind die liberalen Strömungen vom Judentum sehr klein und die haben eigentlich keine politische Kraft. Darum habe ich mich in meiner Forschung wirklich mit dem orthodoxen Judentum auseinandergesetzt. Aber dann gibt es zum Beispiel auch jüdische Feste und jüdische Rituale, wie zum Beispiel die Beschneidung von neugeborenen Jungen, wo für meine Forschungsteilnehmenden, eigentlich für die meisten, ist es keine Frage gewesen, ob sie das machen oder nicht. Also die meisten haben das wirklich gemacht. Und das sind oft dann auch Momente gewesen, wo sie sich sehr gesellschaftlich eingebunden gefühlt haben, eingebettet gefühlt haben, wo sie ihre Familien und Freunde und Bekannte zusammengebracht haben, um die Geburt von dem Kind zu feiern, und wo sie wirklich gemerkt haben, hey, da ist so viel Liebe und Akzeptanz gegenüber uns da, wo sie eben auch in ihrer Position als gleichgeschlechtliche Paar enorm bestärkt haben. Genau, und das habe ich wirklich spannend gefunden, inwiefern eben das Judentum da eigentlich ganz auf unterschiedlichen Wegen und in verschiedener Weise eine Rolle spielt für gleichgeschlechtliche Elternschaft.
Mega spannend. Also der Wechsel zwischen, wie gewisse Sachen reproduziert werden, also wie man das doch dann eben doch gleich macht, wie es wahrscheinlich bei der eigenen Familie gemacht worden ist, aber auch Sachen neu in Frage stellen. Also das klingt mega spannend. Und eigentlich alles durch die Perspektive eben von Elternschaft, von gleichgeschlechtlichen Paaren und was das mit dem Judentum quasi auf eine Art macht.
Das Judentum spielt nicht nur eine Rolle in Bezug auf was für Möglichkeiten gleichgeschlechtliche Paare haben, um älter zu werden, sondern auch in Bezug auf die Position von ihren Kindern innerhalb von Israel und von jüdischer Gesellschaft. Also da ist mir auch darum gegangen, eigentlich gleichgeschlechtliche Elternschaft noch ein bisschen weiter zu denken und nicht nur auf die Elternschaft zu schauen, sondern eben auch, was denn das für die Kinder bedeutet. Und dort ist interessant, dass eigentlich das Judentum über die Mutter weitergegeben wird. Und für lesbische Paare in Israel macht es das recht einfach, weil ihre Kinder werden als jüdisch anerkannt, unabhängig davon, dass sie ein gleichgeschlechtliches Paar sind und unabhängig davon, dass das Rabbinat ihre Art von Reproduktion nicht gut heisst. Für schwule Paare ist es komplizierter. Aber gerade meine Forschungsteilnehmer, die in Indien waren, um Kinder zu haben, die haben natürlich eine indische Leihmutter angestellt, die nicht jüdisch ist. Und sie haben auch eine Eizellenspenderin genommen, oft von Südafrika, also eine weisse Frau von Südafrika, und teilweise auch eine indische Eizellenspenderin, die natürlich anonym sind und wohl auch nicht jüdisch. Von dem her ist es eigentlich bei ihnen recht klar, dass ihre Kinder nicht als jüdisch anerkannt werden. Und das ist nachher wirklich auch eine Frage gewesen, die ich mit ihnen besprochen habe. Ja, was bedeutet denn das jetzt für ihre Kinder? Und viele, aber nicht alle, haben dann versucht, ihre Kinder zu konvertieren, damit sie als jüdisch anerkannt werden. Aber als schwule Paar haben sie keinen Zugang zu den orthodoxen Konvertierungsgerichten. Und sie haben dann eigentlich reformjüdische Gemeinden gefunden, wo sie die Konversion machen konnten. Die Konversionen werden vom Staat anerkannt, aber vom orthodoxen Rabbinat werden sie nicht anerkannt. Das heisst, sie können nachher trotzdem nicht orthodox heiraten. Also das heisst, sie können in Israel nicht offiziell heiraten, ausser sie machen später, wenn sie erwachsen sind, eigenständig noch eine orthodoxe Konversion. Und ja, und das finde ich ist so eine interessante Spannung, wo ich auch gemerkt habe, für viele von meinen Forschungsteilnehmenden ist es wichtig, dass ihre Kinder als Teil der jüdischen Gesellschaft gelten, aber nicht unbedingt eine Anerkennung vom orthodoxen Rabbinat notwendig ist dazu. Sie haben eben einerseits sozusagen die offizielle staatliche Anerkennung von jüdischer Identität von ihren Kind und andererseits sind es eben nachher auch so die Rituale oder einfach Teilnahme auch am alltäglichen jüdischen Leben, wo schlussendlich für sie und auch für ihre Familien und Kind dazu führen, dass die Kind als völlig legitime Bestandteil von jüdischen Gesellschaften angeschaut werden.
Mega spannend. Gibt es irgendeinen Moment, wo dir besonders stark in Erinnerung geblieben ist? Irgendeine Situation im Feld, irgendetwas, ein Gespräch oder so?
Ja, es sind verschiedene Momente, wo mir wirklich geblieben sind. Vielleicht in meinem Postdoc-Projekt habe ich mich dann eigentlich vor allem auch mit der Frage beschäftigt, wie das gleichgeschlechtliche Elternschaft im orthodoxen Sektor Fuss fasst. Dort habe ich das Gefühl gehabt, ja, anstatt nur zu fragen, welche Rolle das Judentum für gleichgeschlechtliche Elternschaft spielt, möchte ich gerne auch fragen, inwiefern das gleichgeschlechtliche Elternschaft aus orthodoxem Judentum verändert und auch dort den Prozess auslöst. Und im Kontext von dieser Forschung ist mir wichtig gewesen, auch mit Eltern von LGBT-Menschen in Israel zu reden. Ich glaube, das sind so die emotionalsten Interviews, die ich gemacht habe. Also einerseits habe ich Zugang bekommen zu einer Gruppe von Eltern, eben von LGBT-Menschen, die sozusagen wie eine Art Selbsthilfegruppe gegründet haben. Und innerhalb von dieser Gruppe hat es eben eine Gruppe gehabt von Eltern, die sich explizit als religiös und am orthodoxen Sektor zugehörig gefühlt haben. Und durch diese Gruppe habe ich nachher ein paar Interviews können machen mit den Müttern vor allem, wo eigentlich immer noch auch so ein bisschen in diesem Prozess sind, wie dass sie mit der sexuellen Orientierung und den gleichgeschlechtlichen Beziehungen von ihrem Kind sollen umgehen. Das sind alles Leute gewesen, die zumindest einen Schritt gemacht haben nach aussen und bereit sind gewesen, über das Thema zu reden. Aber sie sind noch nicht in einem Moment gewesen, wo sie das Gefühl haben, okay, es ist alles gut, es ist für mich kein Thema, sondern sie sind wirklich so auch in einem Reflexionsprozess gewesen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mein Selbstverständnis als Mutter, was ist meine Verantwortung gegenüber meinem Kind, wie gehe ich damit um, dass vielleicht andere in meiner Gemeinde davon wissen, was bedeutet das für meine eigene Position in der Gemeinde. Und das sind also sehr emotionale Interviews gewesen, wo ich gemerkt habe, das ist für sie wirklich auch noch schwierig, darüber zu reden. Und eine Mutter mit dem auch eigentlich während dem Interview plötzlich gesagt, hey, ich rede mit dir über Sachen, wo ich mit niemandem bis jetzt haben können darüber reden. Und wo ich wirklich das Gefühl hatte, es tut ihr selber auch gut, mit mir darüber zu reden. Vielleicht eben gerade auch, weil ich so ein bisschen als Aussenstehende Person gekommen bin und es eigentlich keine weiteren Verflechtungen zu mir gegeben hat, wo sie das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt eine Person, die ich einfach kann reden kann, die mir zulässt und die mich auch nicht gerade schon verurteilt, sei es jetzt von der einen oder von der anderen Seite.
Das klingt unglaublich spannend und auch ja, doch sehr intim eigentlich, die Gespräche, die man dann da hat. Mega schön. Vielleicht nochmal in eine ganz andere Richtung. Etwas, was mich sehr interessiert hat, wo ich mich ein bisschen mit deiner Arbeit beschäftigt habe, war, dass du unter anderem auch ein Gay-Couple begleitet hast nach Indien, glaube ich.
Ja, genau.
Für Leihmutterschaft. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen etwas dazu erzählen.
Mhm. Ja, das ist mega spannend gewesen. Ich habe während meiner Forschung dann in Israel mit sehr vielen schwulen Paaren geredet, die Kinder über Leihmutterschaft in Indien bekommen haben. Und viele von denen haben eigentlich die gleiche israelische Leihmutterschaftsagentur beauftragt. Und die Leihmutterschaftsagentur hat mit Kliniken in Mumbai gearbeitet. Weil sie so ein recht grosses Klientel auch hatten, haben sie eigentlich zu praktisch jeder Zeit im Jahr immer mehrere Paare gehabt, die gleichzeitig in Mumbai gewesen sind. Und die sind auch alle im gleichen Hotel gewesen. Genau daraus ist für mich so der Wunsch oder die Idee entstanden, eben auch wirklich nach Indien zu gehen, selber eigentlich dort zu sein und die Paare können begleiten. Genau, und das hat dann tatsächlich funktioniert durch einen befreundeten Mann, der dann selber eben den Prozess von Leihmutterschaft zusammen mit seinem Partner gestartet hat. Und die haben dann eingewilligt, dass ich sie sozusagen begleite. Und ich bin dann für 2 Monate in Mumbai in diesem Hotel gewesen. Und habe natürlich dort nicht nur sie begleitet, sondern sind eben auch noch andere Paare dort gewesen. Ich habe eigentlich vor allem viel Zeit auch im Hotel verbracht, dort mit ihnen geredet oder ihnen auch geholfen, wenn sie sich um die Babys gekümmert haben. Teilweise habe ich sie ins Spital begleitet oder zur Botschaft. Sie haben andere Behörden noch müssen besuchen, indische Behörden. Und genau, da bin ich, amigs, wenn es gegangen ist, mitgegangen und habe so halt einen Einblick bekommen. Ja, wie sich das auch anfühlt oder was da auch für Emotionen und Ängste und Unsicherheiten mit dem Leihmutterschaftsprozess verbunden sind.
Sehr interessant. Für all unsere Hörer und Hörerinnen, die jetzt da gespannt am Zuhören sind und merken, dass sie Lust hätten, noch mehr zu deinem Forschungsthema zu lesen, hättest du irgendeinen Literaturtipp, vielleicht ein Buch, das du stark könntest empfehlen, wenn man da noch ein bisschen mehr eintauchen
will? Ja, also das erste Buch, das ich gerne würde empfehlen, das ist «Reproducing Jews» von Susan Marta Kahn. Eigentlich die erste Ethnographie über Reproduktionstechnologien in Israel. Und Susan Marta Kahn beschäftigt sich dort mit alleinstehende, unverheiratete Frauen, die Mütter werden oder auch als Leihmütter oder Eizellenspenderin eigentlich zur Reproduktion in Israel beitragen. Und das Buch, mir hat es die Augen geöffnet für das Themenfeld überhaupt. Und Susan Marta Kahn ist auch grundsätzlich eigentlich eine der ersten Anthropologinnen gewesen, wo Reproduktion in Verbindung mit Religion gedacht hat. Genau, und das zweite Buch, das ich gerne würde empfehlen, ist von Yves Ney, «Feeling Family». Und das ist, soweit ich weiss, die erste Ethnographie über queere Elternschaft in der Schweiz. Das ist wirklich ein Buch, das ich würde empfehlen für alle, die gerne mehr zu diesem Thema in der Schweiz wissen möchten.
Gibt es noch irgendein Thema, über das du gerne geredet hättest, das bis jetzt nicht zur Sprache gekommen ist? Dann darfst du das mega gerne jetzt einbringen.
Das Interesse an dieser Forschung, auch das Interesse an diesem Thema von gleichgeschlechtlicher Elternschaft in Israel, aber gerade in Bezug auch zum Judentum, ist eben in dem Kontext der zweiten Intifada entstanden. Und in dem Sinn habe ich meine Forschung eigentlich immer auch als Forschung im Bereich von politischer Anthropologie gesehen, wo es für mich auch eben um die Frage gegangen ist, was bedeutet das, dass sich Israel als jüdischer Staat definiert? Was bedeutet das denn für Jüdinnen und Juden in Israel? Inwiefern beeinflusst das auch ihre Möglichkeiten und Lebensrealitäten? Und für mich ist es eigentlich auch ein wichtiger Teil von meiner Forschung gewesen, eigentlich ein komplexes Bild von dieser jüdischen Gesellschaft mir zu erarbeiten, wo eben die Definition von Israel als jüdischer Staat auch nicht einfach als selbstverständlich angenommen wird, also wo es auch Gruppen gibt innerhalb von Israel, die sich sehr stark damit auseinandersetzen. Was bedeutet das? Israel ein jüdischer Staat ist, was soll das bedeuten? Wie kann man das mit dem Anspruch an einen demokratischen Staat verbinden? Ja, wie soll die Zukunft von Israel aussehen? Und für mich ist das auch gerade im Moment mit dem Krieg in Gaza halt auch ein gewisser Hoffnungsschimmer oder etwas, was ich mir immer wieder muss auch vergegenwärtigen, dass es in Israel eine enorm starke Zivilgesellschaft gibt und eine enorm starke Kultur von politischer Auseinandersetzung, wo für mich eben auch sozusagen wie ein Hoffnungsschimmer gibt, dass sich das auch irgendwann mal verändern kann und Israel dann noch inklusiver kann sein, als es heute ist.
Dann bedanke ich mich ganz vielmals für das mega spannende Gespräch hier bei uns bei Zetnopod.